Lukas Kapitel 10, auf der Rückseite abgedruckt, Martha und Maria. Als sie aber weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf, nämlich Bethanien. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf, und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester alleine dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Eine bekannte Geschichte, liebe Gemeinde, Martha und Maria, die meisten haben darüber schon Predigten gehört, wird ja auch alle 6 Jahre darüber gepredigt, oder Bibelstunden oder Andachten oder im Religionsunterricht. Und diesen einen Vers hier: Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Ich gehe mal davon aus, die Hälfte unserer Gottesdienstbesucher hat diesen Vers mal auswendig gelernt, weil er fett gedruckt ist in der Lutherbibel. Und es gab mal Zeiten, da sind alle fett gedruckten Verse in der Lutherbibel auswendig gelernt worden. Das war vor 2 oder 3 Jahren noch etwa der Fall. Und deswegen ist auch dieser Vers auswendig gelernt worden. Eine bekannte Geschichte, vielleicht schon zu bekannt. Es lohnt sich auch hier genauer hinzuschauen, mal auf die Namen zum Beispiel zu schauen. Denn der Lazarus, das war der Bruder von den beiden, der heißt nicht Lazarus. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier irgendwas Verwirrendes sage, aber Lazarus heißt nicht Lazarus. Im Hebräischen steht da was völlig anderes. Da steht nämlich El Azar. Und El ist Gott und Azar heißt Hilfe. Das ist der wörtliche Name. Wie die in Deutschen auf Lazarus gekommen sind, ist mir völlig schleierhaft, weil das einfach nicht stimmt. Das kann jeder nachschauen. Steht ja offen da. El Azar, Gott hilf, wörtlich. Nichts anderes heißt dieser Herr. Und das hat er ja auch in seinem Leben erfahren. Gott hat geholfen, sogar ihn aus dem Tod herausgeholt. Was Größeres gibt es ja gar nicht, als diese Hilfe, die Rettung aus dem Tod, aus dem Ende des Lebens. El Azar, der Name war Programm in und für sein Leben. Und auch der Ort, wo die gelebt haben, der heißt nicht einfach Bethanien. Wenn, dann müssten wir es im Deutschen schon ganz korrekt an einer anderen Stelle nämlich betonen, das heißt nämlich dann Bethanien und nicht Bethanien. Wir Franken tun uns das so und so immer ein bisschen schwer, von daher gesehen ist das auch eine kleine, ist Hebräisch für mich auch immer eine Übungslektion im Betonen von deutschen Worten, also Bethanien bitte. Und Bethanien heißt dann im Hebräischen Bethania. Oder auch die Langform Bethonia, das ist genau dasselbe. Beth heißt Haus und Anja heißt, nicht so wie die deutsche Anja, Anja heißt Elend, Armut. Dieser Ort heißt übersetzt Haus des Elendes, Haus der Armut. Da haben diese 3 Geschwister gelebt. Und dieser Name, diese Namen, die alle sämtliche Namen, die in der Bibel vorkommen, sind nicht einfach zufälligerweise gerade da, sondern sie haben immer eine tiefe inhaltliche Bedeutung. Dieser Ort hieß deswegen Bethanien, Bethania, Haus des Elendes, weil dort die Wüste angefangen hat. Wer schon mal da war, wer schon mal auf dem Ölberg stand, Der konnte in zwei Richtungen, oder jeder, der auf dem Ölberg steht, kann in zwei Richtungen schauen. Das eine ist Richtung Jerusalem. Das ist ja luftlinienmäßig nur 2 Kilometer weg. Auf der anderen Seite des Kidron-Tales, da ist dann der Tempel, diese riesengroße Anlage, von der man ja jetzt immer noch die Westmauer sehen kann. Und da sprießt es und blüht es und grünt es. Und man muss sich auf diesem Ölberg, das ist wirklich ganz interessant, das mal wörtlich so durchzuführen, man muss sich auf dem Ölberg nur in die andere Richtung drehen. Richtung Jordanien schauen. Und dann sieht man was völlig anderes. Nämlich nur Wüste. Staub. Steine und im Sommer klirrende Hitze. Das ist Bethanien, Bethania, auf der östlichen Seite des Ölbergs gelegen. Da gab es keine Landwirtschaft. Die Leute mussten hart arbeiten, um überhaupt irgendetwas zu haben, wovon sie leben konnten. Auf der westlichen Seite war das anders. Dieser Ölberg ist nämlich eine Wasserscheide. Alles, was westlich davon ist, da regnet es, wenn es regnet. Und was östlich davon ist, regnet es nicht. Bis auf ganz wenige Ausnahmen im Jahr. Deswegen ist auch hier wirklich so ein ganz riesengroßer Unterschied, den wir uns in Deutschland überhaupt so nicht vorstellen können, zwischen Bethanien und Bethlehem. Bethlehem. Die sind nur 10 bis 12 Kilometer auseinander. Das ist in Deutschland ein Klacks. Da fährt man mit der S-Bahn 4 bis 5 Stationen und hat man das überwunden. In Israel sind da Welten dazwischen. Geografische und klimatische Welten. Bethlehem, eines der wasserreichsten Orte in den judäischen Bergen, südlich von Jerusalem, da hat damals das Getreide gesprost und gegrünt. Die haben 4-mal im Jahr Getreide geerntet. Daher kommt auch der Name Bethlehem, Haus des Brotes. Lechem ist Brot. Diese ganzen Brote, auch die Schaubrote, die im Tempel die Priester ja regelmäßig hinordnen mussten, nach der Anweisung, die Gott dem Mose in der Wüste gegeben hat, im Blick auf die Stiftshütte, diese Brote sind alle mit Getreide aus Bethlehem gebacken worden. Denn da war die Kornkammer des judäischen Landes. Heute wächst dort einer der besten Weine, die es in Israel zu kaufen gibt. Die waren reich. Die waren wohlhabend. Die hatten Wasser und Brot im wörtlichen Sinn. Nur eines hatten sie nicht. Sie hatten keine Plätze für Durchreisende. Da gab es keine Herbergen. Das haben die nämlich nicht nötig gehabt. Die haben ihr Geld auch ganz anders verdient. Und deswegen hatten Maria und Josef, jetzt ist ein kleiner Rückblick an Heiligabend, deswegen hatten Maria und Josef auch keine Chance, da irgendein Bett zu finden, wo Maria ihr Kind zur Welt bringen konnte. Denn Herbergen waren in Bethlehem nicht vorgesehen. Und das war in Bethanien ganz anders. Denn davon haben diese Leute gelebt. Die hatten ja keine Landwirtschaft, die hatten kein Wasser mehr, aber sie hatten Pilgerherbergen, so wie heute beim Jakobsweg, wenn man dann so geht, da gibt es dann alle paar Kilometer, gibt es immer irgendeine Pilgerherberge, wo man einkehren kann, wo man sein müdes Haupt und seine wunden Füße ein bisschen pflegen kann. Und das war Bethanien. Davon haben diese Leute gelebt, denn sie lagen direkt am Pilgerweg, der von Jericho nach Jerusalem hochgegangen ist, sozusagen die letzte Station vor dem Ölberg. Und 3-mal im Jahr musste ja jeder gläubige Jude ab 12 Jahren, ab seiner Bar Mitzwa, von Galiläa diesen Pilgerweg gehen, aus Nazareth, vom See Genezareth, wo auch immer her. Die sind alle zu Fuß gelaufen, sind immer am Jordan Richtung Totes Meer, bei Jericho dann die Kurve gemacht und dann nach oben Jerusalem. Und in Bethanien, da sind sie zum letzten Mal eingekehrt. Und davon haben diese Leute gelebt. Die hatten Platz. Ich wage mal zu behaupten, wenn Maria und Josef nach Bethanien hätten gehen müssen, um dort das Kind zur Welt zu bringen, die hätten überhaupt kein Problem gehabt, da irgendeinen Platz zu finden, denn Herbergen gab es da in Hülle und Fülle. Das war das Einzige, wovon diese Menschen sich ernähren konnten. Und das passt auch ganz gut in die Beschreibung dieser Martha hinein. Das heißt ja hier, Martha diente. Und wenn man in Johannes 12 nochmal nachschaut, also diese gibt er dreimal, Lukas 10, Johannes 11 und Johannes 12, lässt sich ganz leicht merken, 10, 11 und 12, da werden diese Geschichten, diese Leute behandelt. Und in Johannes 12 steht von Martha exakt dasselbe Wort, Martha diente. Das war sozusagen ihr Gen, das ist ihr mit der Muttermilch in ihre Kinderkrippe hineingelegt worden. Wenn du überleben willst, dann diene bitte. Dann sei für die Gäste da. Egal, ob sie Tag oder Nacht kommen, spielt alles keine Rolle. Hab immer irgendwo noch ein Plätzchen frei für einen müden Pilger oder für einen Geschäftsmann. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter spielt zum Beispiel auch an dieser Straße, die eine Pilger- und Handelsstraße gewesen ist. Und da sind die Leute vorbeigekommen. Und Martha hatte immer eine Karaffe Wein übrig. Und immer einen frischen Krug mit Wasser, mit dem sie dann die Füße der Handlungsreisenden und die Füße der Pilger abwaschen konnte. Das war ihr Job. Füßereinigerin, diplomierte Podologin, würde man heute vielleicht dazu sagen. Ja. Damit hat sie ihr Geld verdient. Und das hat sie offensichtlich von Herzen gerne getan. Immer dienen, immer für andere da sein. Und als Jesus kam, natürlich nochmal, da ist ihr Puls in die Höhe gegangen. Ja, das war ja der Ehrengast. Was Besseres hat ja gar nicht sein können, als dass Gott selber bei ihr zu Hause erschienen ist. Und sie hat sich schon gar nicht mehr halten können vor lauter Dienen. Das ist der Hintergrund von Bethanien. Und wir werden diesen Bericht nur deswegen verstehen, wenn wir diesen Hintergrund auch ein bisschen mit berücksichtigen. Das ist nicht einfach nur irgendein dahingesprochenes Wort. Lebensgrundlage. Und die zweite Vorbemerkung ist diese Geschwisterkonstellation. Also ich werde da immer ganz neidisch, wenn ich von Geschwistern in der Bibel lesen kann, weil ich selber halt keine hatte. Konnte ich mir ja auch nicht einfach so aussuchen. Manche gehen halt nun mal als Einzelgänger durch diese Welt. Aber bei denen war das anders. Das war eine Konstellation. Wenn einer mal eine interessante Bibelarbeit so völlig aus dem Leben halten will, der soll mal bitte eine Bibelarbeit über Martha, Maria und Lazarus halten. Kapitel 10 bei Lukas, Kapitel 11 bei Johannes und Kapitel 12 bei Johannes. Da springt das Leben so richtig aus den Buchstaben raus. Oh, wie die sich gezopft haben, ja. Das war doch wunderbar. Endlich mal Leben in der Bude, ja. Als die Martha auf die Maria so eingedroschen hat. Ja. Dieses faule Luder da, die setzt sich da einfach hin und hört zu. Und ich soll hier schuften. Ich konnte leider mich nie mit irgendjemandem zoffen. Das hing mir sehr lange nach. Also wer mich auf der Straße sieht, soll bitte einen Bogen um mich herum machen. Ich habe da noch ein Defizit in mir, aber das konnten die mal so richtig schön ausleben. Aber dann, und das macht eben auch Geschwister aus, habe ich mir zumindest sagen lassen, wenn es dann um das Eingemachte geht, dann halten Geschwister zusammen wie Pech und Schwefel. Hoffentlich nicken jetzt ein paar. Ich brauche Bestätigungen. Ich habe es ja selber nie erfahren. Und das kann man bei diesem Beispiel, auch bei Martha und Maria an einer kleinen Stelle, das ist so faszinierend, wenn man mal so die Bibel ein ganz bisschen abklopft, so auf jedes einzelne Wort, was da an Lebensweisheit drinsteckt, in Kapitel 11, Johannes 11. Der Lazarus war krank. Und die wussten, er war todsterbenskrank. Frauen kann man nichts vormachen. Auch als Mann nicht. Das habe ich auch gelernt im Laufe der Jahre. Und das haben die gemerkt. Und die haben aber auch gewusst, der Dorfrabbi, der Dorfarzt, der kann uns jetzt nicht mehr helfen. Es gibt nur noch einen Rabbi, diesen Jeschua aus Nazareth, der uns vielleicht noch helfen kann. Und dann heißt es, das ist eine scheinbare, völlig unbedeutende Randnotiz, aber in diesem Zusammenhang ganz wichtig, die Schwestern schickten hin zu Jesus. Hier steht die Mehrzahl, die Schwestern. Da steht nicht, die Martha hat hingeschickt. Und da steht auch nicht, die Maria hat hingeschickt. Jetzt in der Situation, als es um Leben und Tod ging, da war der ganze Zoff vergessen. Da hat das keine Rolle mehr gespielt. Da haben die zusammengehalten, da haben die Familienratschlag gehalten. Was sollen wir jetzt tun? Und sie haben gemeinsam beschlossen, wir schicken einen Boten zu Jesus. Ich kann jeden nur beglückwünschen, der solche Geschwisterkonstellationen in seinem Leben schon erlebt hat oder noch erleben darf. Zoff gehört dazu, jenseits von Eden. Aber wenn es auf Spitz und Knopf geht, dann halten Geschwister zusammen, dann sind die zusammengeschweißt, dann kann sie niemand und nichts mehr trennen. Wunderbar. Ein wertvoller Segen Gottes. Zu sehen an Martha und Maria in Johannes 11. Das waren die zwei Vorbemerkungen zu Lukas 10, damit wir ein bisschen diesen Bibelabschnitt so einordnen können, denn wir haben ja nur diesen Bibelabschnitt sozusagen rausgeschnitten, aber in der Bibel steht er ja auch immer in einem größeren Zusammenhang. Jetzt noch drei Bemerkungen, die sind ein bisschen kürzer als sonst, weil es nachher noch so eine kleine Übung gibt für jeden zur Bedeutung von Martha, warum Martha hier wirklich gelobt wurde. Maria hier in besonderer Weise gelobt wurde. Erstens, und das betrifft jetzt jeden von uns, vielen Dank. Vielen Dank, dass ihr Maria heute den Teil zugebilligt habt in euch, den sie gerne haben möchte. Einfach zur Ruhe zu kommen, stille zu werden, zuzuhören, auf das Wort Gottes zu hören. Wir haben es ja bei diesem Kinderlied erfahren, das Wort Gottes, das so felsenfest ist, das wirklich durchträgt. Das ist das, was Maria ja damals getan hat, sich Zeit genommen, um auf die Worte Jesu zu hören. Und deswegen gibt es bei den 10 Geboten ja auch dieses dritte Gebot, diese geniale göttliche Ordnung. 6 Tage dürfen wir arbeiten und einen Tag können wir zuhören, zur Ruhe kommen, Arbeit sein lassen, nichts abstauben, keine Wäsche waschen, keine Hausaufgaben erledigen, keine Computertätigkeiten zu Ende führen, keine Mailbox abhören, einfach zur Ruhe kommen. Das Wertvollste, was Gott uns schenkt, ist Ruhe. Denn damit hat er ja begonnen, als die Schöpfung vollendet war. Gott ruhte von seinen Werken. Und deswegen herzlichen Dank, dass jeder von uns sich auf diese Spur eingelassen hat heute Vormittag. Man hätte ja heute auch völlig anderes machen können. Zum Skifahren in die Alpen gehen, sich in den närrischen Trubel hineinstürzen, noch ausgiebig den Sieg von Bayern München gegen Mönchengladbach gestern Abend nachfeiern. Also es gibt ja immer Möglichkeiten ohne Ende, am Sonntagvormittag was zu machen, nur damit man nur ja nicht zur Ruhe kommt und auf die Worte Jesu hören braucht. Mit dem Hund spazieren gehen und was sonst noch alles möglich ist. Danke, dass es immer noch einige gibt, denen die Ruhe wichtiger ist, die der Maria in ihr, in ihnen, in euch ein bisschen den Freiraum gönnt, den sie gerne haben möchte. Und das Zweite, es ist gut, einmal in der Woche so einen Tag einzulegen, und es ist gut, im Jahr ab und zu mal ein bisschen länger sich diese Auszeiten zu gönnen, ein bisschen mehr zu ahnen, dass es da noch eine wunderbare Welt gibt, in die wir eingebunden sind. Wir waren ja mit unseren Konfirmanden letztes Wochenende am Starnberger See bei Wort des Lebens. Und auch da war es ein bisschen andeutungsweise zu merken. Wir hatten am Samstagabend, gestern vor einer Woche, einen genialen Sonnenuntergang. Auf der anderen Seite über Tutzing, auf der anderen Seite vom Starnberger See. Das war so, kurz bevor wir zum Abendessen gegangen sind, da waren dann die Konfirmanden noch so in zwei Gruppen aufgeteilt, mit der Lieder Rabenstein und dem Lorenz Künnert, und haben sich da so ein bisschen noch über Grundfragen des Abendmahls unterhalten. Und als es dann zu Ende ging, dann sind ein paar Leute so an das Fenster gegangen von dem Saal, in dem wir waren, wo man dann so Richtung die westliche Seite des Starnberger Sees schauen konnte. Und da war nur noch ein Ton zu hören. Oh. Da war was von Stille zu merken. Samstagabend, 18.13 Uhr. Ihr könnt euch noch dran erinnern, ja. Und dann sind einige Handys rausgezückt worden, aber nicht, um zu telefonieren. Es gibt Zeiten, da spielt selbst bei Handys das Telefonieren nicht die entscheidende Rolle, habe ich da gemerkt. Da sind Bilder gemacht worden. Wunderschöne, in rot getauchte Streifen über den Hügeln von Tutzing. Und als wir dann am Sonntagmorgen, bei Wort des Lebens gibt es ja zwei Häuser, zwei Schlösser, und wir waren in dem einen und das Frühstück gab es im anderen, und da musste man dann so 400 Meter am Ufer entlang gehen, und wir sind dann am Sonntagmorgen, so 8.15 Uhr auch, da entlang gegangen. Da war dann noch so ein bisschen die Klarheit des Morgens zu sehen. Dann am Südende vom Starnberger See einfach der Blick weiter, mindestens 50 Alpengipfel in Schnee getaucht, lagen da vor uns in der Morgensonne. Da war was von Stille zu merken, von Ruhe. Majestät, etwas von Ahnen, was das für eine gigantisch wunderbare Schöpfung ist, in der wir auch in Deutschland leben können. Das tut der Maria in uns auch gut. Nicht nur mit der S-Bahn fahren und am Mittleren Ring herumkreuchen, sondern mal aufatmen, zur Ruhe kommen, Weite ahnen. Deswegen sind ja auch Mitte Februar 5 Gemeindeglieder von uns nach Oberstdorf gefahren, in diese gigantische Allgäuer Alpenwelt, haben dann ihre Langlaufski aus dem Auto rausgeholt und dann so in aller Ruhe da diese ganzen Täler hinten rein. Das ist da kann man ja in 5 Tälern einfach so rein die Langlaufski stundenlang einfach gleiten lassen. In die Ruhe hinein. Und dann in einem christlichen Gästehaus, einem Seminar zuhören von Anatoli Orschomirski, die Bergpredigt aus jüdisch-messianischer Perspektive. Diese eine Woche hat der Maria in den 5 Personen ganz gut getan. Die konnten richtig aufatmen. Und als sie zurückgekommen sind, da war der Glanz der Ewigkeit auf ihren Gesichtern zu sehen. Aber man kann von München aus ja auch in eine andere Richtung fahren Und das Geniale ist ja, in München ist man ja verkehrsmäßig immer gut vernetzt. Es gibt jeden Abend einen Nachtzug, so einen Liege- und Schlafwagenzug, der von München nach Hamburg fährt. Und ich habe das jetzt mal wirklich Anfang der Woche auch mal ausgenutzt. Das erste Mal seit 35 Jahren bin ich wieder in einem Schlafwagenzug gefahren, habe mich ins Abteil reingelegt, bin in München eingeschlafen und in Hamburg habe ich aufgewacht. Die Morgensonne, früh um 8:30 am Bahnhof, fast menschenleer, so als ob man überhaupt nicht in Hamburg wäre, sondern auf irgendeinem Dorf mitten in der Heide. Die hat mich da so richtig angeblinzelt, diese Sonne, als ich mein Frühstück da ausgebreitet habe. Und dann an die Nordsee. Stundenlang im Watt spazieren gehen, barfuß. Mal den Schlick wieder an den Füßen spüren, zum ersten Mal seit Jahren, dass ich auch noch Fußsohlen habe, die nicht in Schuhen stecken. Und dann auch noch die Angebote der Touristenseelsorge von Cuxhaven wahrnehmen. Die machen nämlich jeden Tag ein Programm, immer von 11 bis 11:30. Da gibt es eine Touristenkapelle mit einer Kollegin, die so selber Lieder dichtet und mit der Klarinette begleitet und singt und Gedanken zu Psalm 23. Das hat der Maria auch ganz gut getan. Und manches von dem, was heute in der Predigt gesagt wird, ist im Norden entstanden. Und interessant war für mich auch, so nebenbei bemerkt, auch die Wettersituation. Am Mittwoch bei Jerusalem 10 Grad und Regenschauer. Wer die Tagesschau angeschaut hat, hat den Regen gesehen, weil da war ein Bericht von Jerusalem dran. Jerusalem 10 Grad und Regen, Deutschland 15 bis 17 Grad Sonnenschein. Es war so warm, da hätte man fast in der Nordsee schon baden können. Aber nicht, dass jetzt jemand seinen Jerusalem-Urlaub, den er für dieses Jahr geplant hat, jetzt storniert und dafür an die Nordsee fährt. Das wollte ich damit jetzt nicht sagen. Es gibt auch mal wieder andere Zeiten in Jerusalem und in Israel. Aber einfach nur mal, wir leben wirklich in einem Land von der Nordseeküste bis zum Alpenrand. Da gibt es so genial viele Möglichkeiten. Einfach mal ein Stück weit zur Ruhe zu kommen, aus dem Alltag auszusteigen, sich von Gottes Gegenwart in besonderer Weise anrühren lassen. Das Dritte, wir sind ja so unterschiedliche Menschen. Und das ist gut so. Und deswegen erleben Menschen auch Bibelabschnitte immer sehr unterschiedlich. Das ist auch so faszinierend. Wenn man zwei Leute fragt, die einer Predigt zugehört haben, gibt es drei verschiedene Meinungen zu dieser Predigt. Und wir üben das auch mit unseren Konfirmanden. Es gibt kein richtig oder falsch. Jeder erlebt aufgrund seiner Lebenssituation Bibelabschnitte unterschiedlich. Und deswegen möchte ich da jetzt mal Mut machen zu einem kleinen Gespräch. Vom Begrüßungsdienst ist dieses Blatt ausgeteilt worden. Ich hoffe, dass es die meisten wenigstens bekommen haben. Einfach mal bitte so sich umdrehen oder mal nebendran schauen, wer da gerade sitzt, und mal so 2 bis 3 Minuten mal miteinander ins Gespräch kommen. Was macht mir Lust? Was verleiht mir Appetit? Wenn ich so in der Bibel reinschaue, wenn ich da so mich vom Wort Jesu beschenken lasse, mal so ein bisschen drüber austauschen, bitte. Vielen Dank für den Austausch. Wir haben nachher Kirchenkaffee, da kann dieser Austausch weiter durchgeführt werden. Als Abschluss der Predigt gibt es noch ein kleines Gespräch, ein Nachtgespräch zwischen Maria und Martha. Es ist also jetzt kein Schauspiel, es gibt nichts zu sehen, es ist ein Hörspiel. Wer sich da ein bisschen leichter tut, einfach die Augen zumachen, ein bisschen so sich versuchen, in die Situation hineinzugeben. Maria und Martha unterhalten sich über den vergangenen Tag. Es beginnt mit der Maria. Also Martha, meine liebe Schwester, ich bin dir so dankbar, dass du dich darauf eingelassen hast. Ich weiß, du warst ziemlich sauer auf mich. Du hast rumgeschimpft wie ein Rohrspatz. Und Jesus hätte mich zum Arbeiten schicken sollen. Aber weißt du, die Zeit bei Jesus, die hat mir so gut getan. Ich konnte einfach mal so richtig durchatmen, so etwas ahnen, wie das wohl sein muss, wenn der Heilige Geist so ganz von innen heraus das Leben eines Menschen ausfüllt. Denn wenn ich so mein Leben betrachte, so meine Vergangenheit, die ich bisher gelebt habe, so mit dir und unserem Bruder und meine Gegenwart und auch meine Zukunft, so die Angst, wie lange wird es noch mit unserem Bruder gut gehen und wenn er einmal stirbt, was wird aus uns? Werden wir diesen zwei Mädels Haushalt auch gemeinsam noch meistern können? Und was ist dann nach dem Tod? Weißt du, das sind so Fragen, die beschäftigen mich einfach, wenn ich nachts da auf meiner Schlafmatte liege und keine Ruhe finde, dann wälze ich mich hin und her und es kommt mir so vor, als ob in meinem Leben einfach nur so Bruchstücke sind, so wie dahingeschwemmter Tang so am Strand, so Bruchstücke der Vergangenheit, Bruchstücke in der Gegenwart. Ja, und was die Zukunft bringt, das weiß ja so und so keiner. Es ist alles so fragmentarisch. Und weißt du, wenn ich Jesus zuhöre, dann habe ich den Eindruck, da ist einer. Da ist einer, der hat den Überblick, der fügt da dieses eine Teil und dieses andere Teil und das nächste Teil, er fügt es zu einem großen Ganzen zusammen. Da ist es so für mich, als ob ich da so einen roten Faden in meinem Leben erkennen kann. Und da ist Jesus einfach anders als jeder andere Rabbi. Du weißt ja, du kennst ja unseren Rabbi hier in Bethanien. Das ist ein lieber Kerl und er macht sie auch nichts aus, wenn da Frauen ihm zuhören. Aber der kann auch nur so einen Vers aus dem dritten Buch Mose, aus Levitikus zitieren. Der kann es auch nicht nur so eine große Linie zusammenführen. Und da ist Jesus, da ist er einfach anders. Eine Perspektive, dass ich merke, die Vergangenheit hat ihren Sinn und meine Gegenwart ist davon geprägt und ich kann einfach hoffnungsvoll und voller Zuversicht in die Zukunft hineingehen. Und wenn unser Bruder einmal sterben wird, dann gibt es für ihn auch eine Zukunft, weil Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Deswegen nochmal vielen Dank, Martha, dass ich sitzen bleiben durfte und dass du dich auch dazu gesetzt hast. Ja, Maria, du hast ja recht. Es tut mir auch so leid, dass ich so erzürnt war über dich. Dass ich so leidenschaftlich dich wegziehen wollte. Ich habe gemerkt, es war falsch. Ja, dienen. Natürlich ist es wichtig. Wir leben ja davon, wenn ein Gast kommt, dass er ein offenes Haus erlebt, dass er Wasser bekommt, dass er eine Melone bekommt, dass er ein offenes Ohr hat, dass ihm die Füße gewaschen werden. Ja, natürlich. Das ist ja unser Lebensunterhalt, aber ich habe jetzt doch gemerkt, dass auch mein Akku mal wieder aufgeladen werden muss. Dass es wichtig ist, zur Ruhe zu kommen, zuzuhören, die Worte Jesu auf sich wirken zu lassen. Danke, meine liebe Schwester Maria, dass ich das von dir lernen durfte. Aber du siehst ja auch, die Sonne geht langsam unter, am Horizont wird es schon dunkel. Morgen ist dein nächster Tag. Morgen kommen wieder Gäste. Sie wollen ein Frühstück, sie wollen Fladenbrot, sie wollen die Melone, sie wollen einen Krug Wasser, sie wollen, dass ihnen die Füße gewaschen werden. Maria, du machst doch mit, oder? Du nickst? Schlag ein. wir zwei gemeinsam dienen. Shalom.